Ja, ich denke, die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Lied von Theo Lehmann und Jörg Svoboda, Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. In diesem Lied heißt es dann in Strophe 2, auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Ist es möglich? Kann das sein, dass man mit Gott in Krisen gerät, in richtig große, schwere Lebenskrisen? Nun, der Klaus hat ja vorher schon eigentlich darauf hingewiesen, dass alle, die was anderes eigentlich behaupten, dass es nicht eigentlich nichts mit der Bibel zu tun hat. Denn genau diese Wahrheit, dass man auch mit Gott in Lebenskrisen gerät, verschweigt uns ja die Bibel nicht. Im Gegenteil, sie zeigt uns eigentlich, wie auch die größten Gottesmänner von tiefen Lebenskrisen ja nicht verschont blieben. Auch sie mussten immer wieder durch schwere Zeiten hindurch. Und wir werden das heute Morgen sehen anhand einer Begebenheit aus dem Leben Davids, der ja ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und doch hatte er ja immer wieder schwere Lebenskrisen zu bewältigen. Und eine solche Krise, wie gesagt, wollen wir uns heute Morgen einmal gemeinsam anschauen. Und dabei eben auch feststellen, dass wir auch in den dunkelsten Zeiten nicht zu verzweifeln, nicht zu verzagen brauchen. Weil nämlich Gott gerade auch dann gegenwärtig ist und für uns sorgt. Ich lese uns jetzt einmal aus dem 1. Samuelbrief, Kapitel 30, zuerst mal die Verse 1 bis 6. 1. Samuel, Kapitel 30, die Verse 1 bis 6. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt, und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden. Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. In diesen Versen wird uns sicherlich einer der größten Tiefpunkte im Leben Davids geschildert. Menschlich gesehen lag im wahrsten Sinne des Wortes alles in Schutt und Asche. Ziklag, ihr damaliger Wohn- und Rückzugsort, das war ein Ort, der eigentlich der Philister gehört hat, aber dann David praktisch geschenkt worden ist, als er damals bei den Philister gelebt hat. Ziklag war mit Feuer verbrannt und all ihr Hab und Gut war geraubt worden. Dazu hatte man ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen weggeführt. Unter ihnen eben auch die beiden Frauen Davids, nämlich Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals. Doch wie war es eigentlich dazu gekommen? Nun, hier muss ich ein bisschen ausholen. David war zu diesem Zeitpunkt, ihr erinnert euch, von Samuel schon zum König gesalbt worden. Weil Gott Saul, den bisherigen König, aus Ungehorsam verworfen hatte. Aber dieser Saul war trotzdem ja noch in Amt und Würden und eben nicht bereit, seinen Platz freiwillig zu räumen. Im Gegenteil, obwohl David sogar ja Schwiegersohn des Königs war, von Saul, versuchte er mit allen Mitteln, David aus dem Weg zu räumen. Immer wieder hat er David nachgestellt, bis David dann diese Verfolgung durch Saul überdrüssig wurde und er eben in dem Gebiet der Philister, den Todfeinden Israels, ja Schutz suchte. Wir lesen das ja in 1. Samuel 27, Vers 1. David aber sprach in seinem Herzen: Nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrennen. Dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israels zu suchen. Also David ist ins Exil. Er ist zu den Philister. Und tatsächlich kam es dann auch so, wie er gedacht hat, nämlich als Saul diese Nachricht gehört hat, Mensch, der ist ja gar nicht mehr da, der ist jetzt bei den Philister, da hört er tatsächlich auf, David weiter zu verfolgen. Er schien jetzt also mit seinen Männern und mit seinen Familien in Sicherheit. Doch hier in Kapitel 30 sehen wir, dass das eben ein Trugschluss war. Und in diese Entscheidung letztlich in eine ganz furchtbare Lebenskrise stürzte. Während nämlich er und seine Männer nicht in Ziklag weilten, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und hatten, wie schon erwähnt, Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Dazu die Frauen und die Kinder, die in der Stadt waren, gefangen, weggeführt. Das war die Situation, wie sie David und seine Männer vorfanden, als sie nach Ziklag zurückkehrten. Alles, was sie sich so mühsam aufgebaut und erworben hatten, lag von jetzt auf nachher in Schutt und Asche. Für David und seine Männer ein ungeheuerlicher Tiefschlag. Alles weg, von jetzt auf nachher. Und wie tief sie dieser Überfall ja getroffen hatte, wird ja gerade an der Reaktion von David und seinen Männern deutlich. Denn was taten sie? Nun, zum einen lesen wir hier, dass David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme erhoben und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das zeigt, wie tief ihre Verzweiflung war, wie groß der Schmerz über diesen Verlust war. Trauer ohne Ende. Können wir das nachvollziehen? Waren wir schon mal in so einer Situation? In totaler Verzweiflung, weil uns irgendein Ereignis total den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ich kann mich noch gut an so einen Moment erinnern, als nämlich mein Onkel, der ja auf der Schwäbischen Alb Landwirt war, 1995 gestorben ist. Von Kind auf war ich jeden Sommer dort und habe auf diesem Hof mitgeholfen. Manche von euch wissen das vielleicht. Als er damals gestorben ist, 1995, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und auch ich musste weinen, bis ich nicht mehr weinen konnte. Ich kann es nicht anders sagen. Das hat mich im Innersten berührt. Und ich habe geweint. Aber seht ihr, wir brauchen uns unsere Tränen nicht zu schämen. Der Klaus hat es ja vorher auch gesagt. Ein deutscher Junge weint nicht. Das ist natürlich Quatsch. Auch Männer dürfen weinen. Wobei ich zugeben muss, dass ich das nicht vor anderen damals getan habe. Meine Gefühle so in der Öffentlichkeit zu zeigen, das fällt mir schwer. Aber wisst ihr, selbst von unserem Herrn wird ja berichtet, dass er am Grab von Lazarus geweint hat. Wir dürfen weinen, ohne Frage, auch in der Öffentlichkeit. Das ist keine Schande und es ist auch kein Zeichen von Schwäche. Ich denke, das können wir auch hier von David und seinen Männern lernen. Die weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Aber seht ihr, wo solche Tragödien geschehen und Menschen so viel Leid und Schmerz erleiden, da wird natürlich auch immer sehr schnell eine andere Frage gestellt. Und das könnt ihr eigentlich überall beobachten. Wisst ihr nämlich, welche Frage das ist? Wer ist jetzt verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist schuld? Das heißt, da sucht man sehr schnell einen Sündenbock. Und dieser Sündenbock, das war für sie David. Er war schließlich ihr Führer, ihr Leader. Und was hatten sie jetzt davon? Augenscheinlich ein Totalschaden. Wären sie ihm nicht nachgefolgt, wäre das alles nicht passiert. So hatte David nicht nur seinen eigenen Verlust zu verkraften, sondern war in den Augen seiner Männer auch noch schuld an dieser menschlichen Katastrophe, was ihn ja selber in Lebensgefahr gebracht hat. Schließlich sprachen sie sogar davon, ihn zu steinigen. Merkt ihr, in welch verzweifelter Lage David hier war? Er stand buchstäblich mit dem Rücken zur Wand. Selbst hatte er den Verlust seiner beiden Frauen zu verkraften, dazu die massive Anfeindung seiner eigenen Männer. David war wahrlich in tiefer Bedrängnis. Da kommt wieder das Wort aus Johannes 16, Vers 33 ins Spiel. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Ich finde diese Übersetzung besser als Angst. Wie es in der Elberfelder heißt, Bedrängnis. Und David hatte Bedrängnis. Und dabei war er doch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber auch er, und das sehen wir ja hier, blieb vor tiefem Leid und großer Not nicht verschont. Und wir werden das sicherlich auch nicht. Ich kann es nur immer wieder betonen. Auch unser Leben kann sich von heute auf morgen total verändern, auf den Kopf stellen. Denn schließlich ist uns ja nicht verheißen, dass wir immer nur auf Rosen gebettet sind und vor jedem und allem verschont bleiben. Ein Leben ohne Leid, das gibt es ja schon im Himmel. Aber solange wir hier auf der Erde sind, sind wir umringt von Leid, von Not und Elend. Und ich denke, es ist immer wieder gut, uns das ins Gedächtnis zu rufen. Ich habe das zum Beispiel auch ganz konkret oder hautnah im Hauskreis erfahren, den ich jahrelang geleitet habe. In diesem Hauskreis war ein Christ, der damals 2018 erfahren hat, dass er an ALS leidet. Sagt euch ALS was? Wörtlich amyotrophe Lateralsklerose. Eigentlich ein grausiger Zungebrecher. Den müsst ihr jetzt euch auch nicht merken. Aber genauso grausig ist eigentlich auch die Krankheit selber. Denn sie ist menschlich nicht heilbar. Bei ALS kommt es zu einer fortschreitenden und irreversiblen Schädigung oder Degeneration der Nervenzellen, die für die Muskelbewegungen verantwortlich sind und die fortschreitend den ganzen Körper lähmt, sodass ihr euch zum Schluss gar nicht mehr bewegen könnt. Eine furchtbare Krankheit. Und so war er ja ziemlich genau ein Jahr später bereits tot. Ich weiß nicht, wer von euch der Evangelist Friedhold Vogel noch kennt. Der hatte die gleiche Krankheit und ist auch nach 1,5 Jahren an dieser Krankheit im Juli 2006 verstorben. Doch die entscheidende Frage ist ja jetzt, wie reagieren wir drauf, wenn wir in einer solch tiefen Lebenskrise uns befinden? Aus welchen Gründen jetzt auch immer? Seht ihr, die Männer David suchten die Schuld bei David. Du bist schuld. Du bist für dieses Leid verantwortlich. Und David, was hat er gemacht? Wie war die Reaktion Davids? Über ihn heißt es in Vers 6b, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ist das nicht wunderbar? Wenn man sich in dem Herrn, seinem Gott, stärken kann. Da ist rings um ihn herum eine Welt zusammengebrochen und er stärkt sich in dem Herrn, seinem Gott. Doch was bedeutet es eigentlich? stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wie kann man sich denn in dem Herrn stärken? Nun, indem man auf Jesus schaut, indem man sich sein Wort und seine Verheißungen, seine wunderbaren Verheißungen in Erinnerung ruft und sich im Glauben darauf stellt. Seht ihr, David hatte Gott schon so oft erlebt, gerade auch in Schwierigkeiten, wie er ihn damals durchgetragen und gerettet hatte. Denkt hier zum Beispiel an Davids Kampf mit Goliath, als auch bei der Verfolgung durch Saul. Wie oft hatte Gott ihn dadurch gerettet? Er wusste, dass Gott seine Zuflucht und Hilfe war. Das seht ihr auch immer wieder in den Psalmen. Wir haben ja vorher auch im Psalm 28 gehört. Gott war seine Stärke, es war seine Zuflucht, er war seine Burg. Gott ist ein Gott in Nöten reichlich zu finden. Und diese Erfahrung hatte David gemacht. Das heißt, David wusste um einen lebendigen Gott. Um einen Gott, dem kein Ding unmöglich war. Und der eben auch alles in seiner Hand hatte. Und weil er sich all dessen bewusst war und er sich in Erinnerung rief, seht ihr, deshalb konnte er sich in dem Herrn stärken. Und das gab ihm wieder neue Kraft. Auch wenn die ganze Situation zum Heulen war. Seht ihr, wir dürfen weinen und trauern, wenn wir in solche tiefe Lebenskrise geraten. All das dürfen wir tun. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Denn schließlich müssen wir ja nicht trauern wie solche, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, nämlich Gott selber. Und auf ihn müssen wir unseren Blick richten. Seht ihr, wenn wir wie das Volk nur auf die Schwierigkeiten sehen, auf die Not, das Leid, dann werden wir verbittert. Und so lesen wir es hier ja auch. Die Seele des ganzen Volkes war verbittert. Verbitterung ist die unausweichliche Folge, wenn wir nur auf das Leid schauen, nur auf die Probleme und Nöte. Das heißt, wenn wir uns von den Umständen bestimmen lassen. Aber wie anders ist doch hier das Verhalten von David. Bei ihm kommt eben dieses große Aber ins Spiel. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Das tat übrigens auch Friedhold Vogel, der nur wenige Monate vor seinem Tod in einem Beitrag für Idea Spectrum Folgendes schrieb: Ich weiß, dass für den Herrn, dem ich gehöre, Wunder kein Problem sind, und ich weiß zugleich, dass er einen Plan mit meinem Leben hat, wie auch immer die Zukunft aussieht. Und obwohl er gegen Ende seiner Krankheit auch seine Arme nicht mehr bewegen konnte und vollzeitlich am Beatmungsgerät hing, hielt er nach Angaben seiner Familie bis wenige Stunden vor seinem Tod eine Heilung für möglich. Wohl dem, kann man dann nur sagen, der sich auch angesichts des Todes noch so in seinem Gott stärken kann und ihm vertraut, ohne bitter zu werden. Oder mit Gott zu hadern. Doch wie ist es bei uns? Was tun wir, wenn wir in großer Bedrängnis sind? Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht? Werden wir dann auch verbittert, wie die Männer von David? Oder stärken wir uns in dem Herrn, unserem Gott? Indem wir uns selber ganz neu seine Verheißungen in Erinnerung rufen. Wie zum Beispiel das Wort aus Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Oder alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder natürlich das wunderbare Wort aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wichtig ist, egal wie die Not auch aussieht, weiter auf den Herrn zu vertrauen, mit ihm zu rechnen. Indem wir uns selber ganz bewusst seine Verheißungen in Erinnerung rufen. Das ist eigentlich das Mittel, um nicht zu verbittern. David hat es, wie gesagt, getan. Und es gab ihm wieder neue Kraft. Und so heißt es ja in Jesaja 40, Vers 6, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen oder auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Und was war jetzt die Folge dessen, dass er sich in dem Herrn gestärkt hatte? Was kam jetzt dabei raus? Nun, jetzt befragte er den Herrn, seinen Gott. Das lesen wir jetzt in den Vers 7 bis 8. Und David sagte zu dem Priester Abiathar, dem Sohn des Ahimelech, bring mir doch das Ephod her. Und Abiathar brachte das Ephod zu David. Und David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Seht ihr, als David in das Land der Philister zog, da lesen wir nicht, dass David den Herrn befragt hätte, sondern nur, dass David in seinem Herzen dachte. Das heißt, diese Entscheidung ging letztlich auf ihn selber zurück. Er dachte. Aber seht ihr, was wir denken und meinen und als vernünftig erachten, das muss nicht immer der richtige Weg sein. Das kann auch sehr schnell ein Holzweg sein. Und kann uns erst recht in Schwierigkeiten bringen. Aber jetzt, seht ihr, jetzt befragte David den Herrn. Und es ist ja auch das, was wir tun sollten, bevor wir wichtige Entscheidungen treffen. Und gerade auch, wenn wir in Schwierigkeiten sind, nämlich zuerst einmal zum Herrn gehen und ihn um Weisung bitten. Was ist eigentlich Gottes Wille in dieser Sache? Was sagt eigentlich sein Wort zu diesem Thema? Seht ihr, und Gott gab ihm hier klare Anweisung. Jage ihr nach, also dieser Schar. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen befreien. Was für ein Licht, das Gott ihm hier in dieser Dunkelheit gegeben hat. Bis jetzt sah ja alles hoffnungslos und verloren aus. Aber weil David sich auf seinen Herrn stützte, gab es wieder Hoffnung und Zukunft. Aber wichtig ist jetzt eines, dass wir nämlich dem Herrn vertrauen und uns dann auf den Weg machen. Dass wir eben Glaubensschritte gehen. Und es tat David hier. So lesen wir dann in Vers 9 und 10, da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach. Den 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. David jagte ihnen also mit 600 Mann nach. Wobei sich diese Zahl dann nochmal verringert hat, nämlich auf 400, weil die anderen zu erschöpft waren. Aber mit diesen 400 schaffte es David schließlich, die Amalekiter zu besiegen und alles zurückzuerobern, was sie ihm genommen hatten. Sodass sie anschließend sogar noch mehr hatten als am Anfang. Ich lese uns jetzt die Verse nochmal, beziehungsweise jetzt die Verse 11 bis 20. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm, zu wem gehörst du und woher bist du? Er antwortete, ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekiters. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David sagte zu ihm, willst du mich zu dieser Schar hinabführen? Und er antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. Und ich will dich zu dieser Schar hinabführen. Als er ihn hinabführte, siehe, da hatten sie sich über die ganze Gegend hin ausgebreitet. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, sodass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder. Sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten, dies ist die Beute Davids. Dies ist die Beute Davids. Wie kann sich doch in kurzer Zeit doch alles verändern, oder? Einige Tage zuvor hatte David und seine Männer noch eine gewaltige Lebenskrise zu verarbeiten. Und jetzt hatte Gott diese Krise in einen totalen Triumph verwandelt. David wurde vom totalen Versager zum umjubelten Triumphator, sodass seine Männer ihm zujubelten, das ist die Beute Davids. Aber seht ihr, es war ja Gott, der dafür verantwortlich war. Und das dürfen wir ja bei all diesen Ereignissen nicht übersehen. Er war auch in dieser Lebenskrise ja stets gegenwärtig und hat für sie gesorgt. Und das möchte ich an dieser Stelle noch etwas vertiefen. Wie Gott nämlich auch in dieser tiefen Lebenskrise seine Hand über David gehalten hat. Das hat ja alles damit angefangen, dass ihn die Philisterfürsten zurückgeschickt hatten und sie ihn damit davor bewahrten, damals gegen sein eigenes Volk kämpfen zu müssen. Das allein war schon große Bewahrung. Aber das führte wiederum dazu, dass David wieder rechtzeitig in Ziklag zurück war, um dann die Verfolgung dieser Amalekiter aufzunehmen. Und damit er dann seine Familie und die Familien seiner Leute befreien konnte. Wäre er noch in den Krieg gegen die Philister gezogen, wäre es bei seiner Rückkehr wahrscheinlich schon längst zu spät gewesen. Und nicht nur das. Selbst bei dem Überfall der Amalekiter auf Ziklag hatte Gott seine bewahrende Hand ja über sie gehalten, weil nämlich niemand körperlich zu Schaden kam. Das lesen wir ja in Vers 2, wo es ja heißt, und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. Es gab also bei diesem Überfall keine Toten. Alle waren noch am Leben. Und somit natürlich auch die Chance zur Rettung, zur Befreiung. Das heißt, dieser Schaden war nicht irreversibel, sondern nicht unumkehrbar. Was für eine Bewahrung. Und als sie dann den Amalekiter nachjagten, fanden sie zufällig einen jungen Ägypter, der sie schließlich zu den Angreifern führt hat. Was ohne ihn sicherlich sehr schwierig geworden wäre, da Nomadentrupps nicht leicht aufzuspüren waren. Und letztlich sehen wir ja Gottes Fürsorge auch darin, dass sie wieder alles vollkommen zurückerobern konnten, was ihnen genommen wurde, und sie darüber hinaus sogar noch reiche Beute machten. Seht ihr, David hat auch diese Situation in rechter Weise einschätzen können. Dass das nämlich alles letztlich Gottes Verdienst war, dass er ihnen diesen Sieg geschenkt hatte. Denn als es im Anschluss dann darum ging, die Beute zu verteilen, kam es ja zu Streitereien. Weil nämlich die einen, die gekämpft hatten, die also an der Front waren, denen nichts abgeben wollten, die beim Bach Beso zurückblieben, diese 200. Doch wie hat David darauf reagiert? Wir lesen es ja in Vers 23 bis 25. Da heißt es, aber David sagte, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil dessen, der in den Kämpfen abzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Dross bleibt. Miteinander sollen sie teilen. Und so geschah es von diesem Tag an und darüber hinaus. Und David machte es zur Ordnung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Wie schnell hatten hier diese bösen und nichtswürdigen Männer in ihrem Siegestaumel vergessen, dass der Sieg nicht ihr Verdienst war. Dass sie nicht deshalb alles zurückerobern konnten, weil sie so große Krieger waren. Nein, David wusste, wem die Ehre dafür gebührt hat, nämlich dem Herrn. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Seht ihr, es war Gott. Und deshalb kamen nachher auch alle gleich. Gott hatte wunderbar seine Hand über sie gehalten und das Böse zum Guten gewendet. Und so ist diese Begebenheit aus dem Leben Davids eigentlich eine eindrückliche Bestätigung für die Wahrheit des Wortes aus Römer 8, Vers 28. Dass nämlich denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denn letztlich hatte ja dieser Angriff der Amalekiter dazu geführt, dass David und sein Gefolge nachher noch reicher waren als zuvor. Und er nicht zuletzt von dieser Beute auch noch Segensgeschenke an verschiedene Freunde in Juda senden konnte und sich damit die Sympathie der Bevölkerung sicherte. Aber seht ihr, so handelt Gott. Auch in der tiefsten Lebenskrise dürfen wir uns Gottes Fürsorge gewiss sein. Und seht ihr, das gilt für grundsätzlich für jeden, der zu ihm gehört. Für jeden, der Kind Gottes ist. Gott wird nie im Leben seiner Kinder was zulassen, das ihnen schadet. Nie. Und seht ihr, selbst der Tod ist ja für uns kein Totalschaden. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick so aussieht. Denn in Wahrheit bringt einem Christen der Tod ja nur Vorteile. Und es bestätigt Paulus ja auch in Philipper 1, Vers 23. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Weit besser. Und Salomo bezeugte einst im Buch der Prediger in Kapitel 7, Vers 1, besser ein guter Name als edles Salböl und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren ist, geboren wird. Der Tag des Todes ist besser als der Tag, da einer geboren wird. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum ist der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt? Klar, denn dann sind wir ja am Ziel. Dann ist der Lebenskampf mit all seinem Leid und Schmerz vorbei. Es ist wie wenn ihr, ich sage mal, ein Rennen macht. Wenn ihr am Ziel seid, ist es besser als am Start. Wenn ihr am Start seid, dann müsst ihr noch einiges leiden. Schaut jetzt die Biathlon-WM, was sie unterwegs teilweise erleiden müssen, um dann vielleicht mal Sieger zu sein. Aber wenn sie am Ziel sind, dann haben sie es geschafft. Da liegt alles Schwere hinter ihnen. Tag des Todes ist besser. Deshalb verzweifeln wir nicht, auch wenn wir in Lebenskrisen geraten, sondern vertrauen wir unserem Herrn. So wie es ja im Refrain des eingangs erwähnten Liedes ja heißt, vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Ja, vertrauen wir ihm, denn unser Gott ist auch in der größten Lebenskrise gegenwärtig und sorgt für uns. Amen.